Heute zu Gast der dienstälteste Auslandschef, gleichzeitig Deutschlandchef von Amazon, Ralf Kleber.
Die erste Begegnung weiß ich tatsächlich, weil wir hatten im November 1999 die Produktgruppe Musik gelauncht. Das war sozusagen die zweite Produktgruppe, mit der wir uns dem deutschen Kunden vorgestellt haben. Und dazu hatten wir ein Apartmenthaus in Hamburg gemietet, Journalisten eingeladen für die Launchparty. Und es war tatsächlich eine Launchparty, wie du sie vom Startup erwartest. Das heißt, wir hatten alle ein Bier in der Hand, standen auf dem Balkon und haben mit Journalisten darüber geplaudert, ob online jetzt eine gute Idee ist und ob das die Welt braucht und warum das Internet so langsam ist. Und keine Computer und keiner in Deutschland einen Computer zu Hause hat und wie sich das entwickeln wird. Also das ist natürlich ein Moment, an den du dich erinnerst, Jeff kam extra eingeflogen für diesen Abend und B, wir wahrscheinlich nie wieder möglich sein wird, weil das die Zeit von Jeff einfach nicht mehr zulässt.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Natürlich war das kein einfacher Podcast, denn der Ralf Kleber ist jetzt ja über 20 Jahre bei Amazon und hat entsprechend sehr viel Zeit gehabt zu lernen, wie man Fragen ausweicht, wie man Antworten gibt, die möglichst diplomatisch sind. Und trotzdem ist es natürlich so, dass Amazon so eine krasse Firma ist und so viel mittlerweile Bedeutung hat in der digitalen Welt, in der Gesellschaft ganz generell, dass man einfach ab und zu mal versuchen muss, die Kollegen zu fragen. Und ein paar Antworten kamen ja auch und es kamen auch Andeutungen. Und außerdem ist die Karriere vom Ralf selber ja auch sehr interessant. Wie ist so jemand drauf, der so lange bei Amazon ist, was ist das für ein Typ? Ich fand ihn wirklich sehr sympathisch so im Gespräch. Natürlich irgendwie in der Sache hat er genau überlegt, was er mir mitgeteilt hat, aber so ist diese Welt. Ich habe trotzdem das Gefühl, man nimmt was mit, man lernt was, man versteht Sachen, auch am Ende insbesondere wie Amazon denkt und was es dort intern für Regeln gibt. Gebt Ralf Kleber und mir eine Chance. Viel Spaß, direkt rein ins Gespräch mit Ralf. Zu Gast ist heute der Mann, der vielleicht die erfolgreichste und wirtschaftlich stärkste Digital-Company in Deutschland führt. Moin Ralf.
Hallo Philipp, grüß dich, moin.
Ist das zu hoch gegriffen?
Das weiß ich nicht, ja. Also ich sag mal, mit Sicherheit nehmen wir Komplimente gerne entgegen. Und die gebe ich auch gerne an mein Team weiter, weil die haben hart dafür gearbeitet. Und wir wissen aber auch, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen, um beim Kunden in der Beliebtheit nicht zurückzufallen. Das ist ein Tagesgeschäft, ja, also everyday, day one. Da bin ich sehr stolz, dass mein Team das so mitteilt.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn ihr jetzt eine deutsche Firma wärt jetzt, ne, und sozusagen nur das deutsche Standalone-Business, wäre schon auch DAX-fähig, oder?
Ich denke schon, ja, dass wir das wären. Wir sind aber eine deutsche Firma, ja. Wir verstehen uns auch als deutschsprachige Firma, ja. Wir sind ja für alle, die mit unserem Marktplatz in deutscher Sprache agieren wollen, also auch unsere Freunde in Österreich, Kunden in der Schweiz, im Ausland. Ich denke, wir wären schon DAX-fähig.
Ja. Und wie viel Kollegen hast du da gerade gemeint? Also wenn du sagst, meine ganzen Kollegen in Deutschland, wie viele Menschen arbeiten aktuell für dich oder für Amazon in Deutschland?
Genau, ich wollte gerade sagen, die arbeiten, glücklicherweise müssen die nicht für mich arbeiten, sondern sie haben in ihren Bereichen ein kompetentes Team aus Führungskräften und Kollegen um sich. Wir sind aktuell, glaube ich, 16.000 Festangestellte im Bereich Operations. Das heißt so knapp über 20.000, 22.000, so die Größenordnung dürften wir ungefähr liegen.
Und erzähl mal so ein bisschen, bevor wir zu den tagesaktuellen Sachen kommen, wie es bei dir angefangen hat. Also du hast ja gerade schon Day One gesagt, wie war dein Day One? Man muss ja wissen, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren dabei, also aus den ganz frühen Tagen der Firma insgesamt und bist ja auch der dienstälteste Country Manager oder Auslandschef sozusagen von Amazon.
Jesus, jetzt fühle ich mich wirklich alt. stimmt aber von den Fakten her. Mein Day One war unvergesslich, weil ich kam in ein leeres Büro in Hallbergmoos, in dem drei IKEA-Schachteln lagen, aus denen ich einen Schreibtisch gebaut habe und einiges andere, was ich gebraucht habe. Dann habe ich meinen Rechner irgendwo gesucht im Haus und selbst installiert. Also so wie vielen wahrscheinlich der Day One im Startup vorkommt. Ich sag mal, Von da aus haben wir jetzt natürlich schon eine tolle Entwicklung genommen und ich weiß, dass die vielen Kollegen, die jetzt bei uns anfangen, ganz anders in Empfang genommen werden, hoffentlich den gleichen Spirit vorfinden, aber hoffentlich auch einen fertig montierten Schreibtisch.
Aber du warst ja nicht der erste Mitarbeiter von Amazon oder das auch?
Nein, auf keinen Fall.
Nicht in Deutschland, meine ich jetzt. Es gab schon viele Leute vor dir in Deutschland und du kamst ja nur als Chef sozusagen neu rein.
Genau, mein Aufgabengebiet war damals, der komplette kaufmännische Bereich aufzubauen, also das Controlling, Planung, Finanz, Buchhaltung, Verwaltung, das Ganze. Und es gab schon einen festen Mitarbeiterstamm, der aus dem Büro in Hallbergmoos sozusagen angefangen hatte, aus dem ABC-Bücherdienst, den Amazon 8 Monate zuvor gekauft hat und dann als Amazon.de-Webseite gelauncht hat, einen echten Online-Händler zu machen. Also da war schon ein großes Team am Start.
Okay, aber das große Team heißt dann so ein paar hundert Leute schon?
Ja, also ich weiß es nicht mehr genau, so 100, 200 Leute, sowas in die Richtung.
Und wie bist du da hingekommen? Also hast du dich da beworben oder wurdest du da über Headhunter irgendwie angesprochen? Und wie lief das damals?
Genau, also es war bekannt, dass ich war 10 Jahre bei Escada, die ich unglaublich genossen habe, tolle Zeit, möchte ich keine Stunde missen und meinen Mentoren Wolfgang Ley und Beate Rapp kann ich gar nicht genug danken, was ich alles lernen durfte bei dem Unternehmen. Aber es war bekannt, dass ich auf der Suche war nach einem US-Tech-Unternehmen, weil mir diese Arbeitsweise von US-Unternehmen generell, aber von den US-Tech-Unternehmen, die großen damals, Dell, Microsoft, ja, das hat mir unglaublich gut gefallen und gepasst. Und so kam ich eben mit Amazon ins Gespräch.
Okay. Und du hast dann auch direkt irgendwie damals noch so Stock Options bekommen oder so?
Ja, die waren aber dann ein paar Jahre später nichts mehr wert, um alle zu beruhigen, ja.
Ach so, wegen Dotcom Crash.
Genau, ja. Ich meine, der Aktienkurs von Amazon folgte dem Verlauf vieler Unternehmen. Wir haben es überlebt, viele andere haben es nicht überlebt, aber ich weiß nicht mehr genau, ja, aber mein Startkurs war so irgendwas um $100 und ein paar Jahre später waren das noch $6,97. Also war schon ein wilder Ritt.
Und seitdem aber hast du dann trotzdem wahrscheinlich immer mal wieder Aktien gekauft, nehme ich an, oder bekommen.
Ja, bei uns sind generell alle festangestellten Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Das ist bei uns ganz wesentlicher Bestandteil dieser Kultur. Also, dass jeder auch Eigentümergefühle gegenüber dem Unternehmen entwickelt und unsere Leadership-Prinzipien mitträgt. Ja, von Customer Obsession bis hin zu dem verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen und Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also, das ist bei uns fester Bestandteil der Kultur.
Okay, aber dann ist es ja für dich trotzdem in den letzten 20 Jahren ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen.
Ich war kein Grund zu jammern, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, jeder arbeitet natürlich auch für Geld, aber was, glaube ich, die letzten 20 Jahre so toll gemacht hat, war einfach die Reise, auf die wir uns begeben haben, ja, diese Herausforderung herauszufinden, wie man den Kunden in Deutschland durch Onlinehandel, durch Services, durch neue Geschäftsfelder, durch Innovation das Leben leichter machen kann, ja, bis hin vom Buchhändler ganz am Anfang bis hin zu Alexa heute und dem, was wir sozusagen in der Logistik fähig sind zu leisten. Das ist natürlich das Spannende. Ja, das hält dich viel mehr beim Unternehmen als nur der Paycheck am Monatsende.
Was sind denn die Themen, mit denen du dich in deinem Alltag heute am meisten beschäftigst? Also bist du jetzt auch bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Amazon Fresh Sachen mit dabei, bei Twitch, bei all diesen Media-Geschichten? Das ist ja ein Wahnsinnsfeld mittlerweile an Aktivitäten. Wo hältst du dich am meisten auf?
Eigentlich noch immer bei dem, für das ich eingestellt wurde, beim Kunden. Ja, nur die Facetten, die man, mit denen man sich beschäftigen muss, sind anders. Ja, also ich sag mal, wir sind dafür da, unser volles Augenmerk auf den Kunden auf dem deutschen Marktplatz zu richten. Ja, ob unsere Services funktionieren, ob etwas fehlt, ob ein neues Device auf den Markt kommt, das Kunden schätzen, nutzen, ob generell sich ein neuer Trend entwickelt. Ja, und du könntest im Prinzip der Kauf von allen möglichen Produktgruppen oder die Nutzung von Streaming-Services zum Beispiel oder die Nutzung von Sprachassistenten, das sind eigentlich nur die neuen Facetten, durch die wir sozusagen unseren Kunden erreichen und durch die uns der Kunde quasi bildlich gesprochen auch die Arbeitsaufträge schreibt. Ja, also ich will, dass deine App auf meinem Mobiltelefon besser funktioniert, dass ich da einfachere Bedienungsmöglichkeiten habe, bessere Suchfunktionalität. Also insofern, wenn du willst, ganz ganz langweilig befasse ich mich seit Tag 1 mit dem Kunden und befasse mich immer noch mit dem Kunden. Nur der Kunde verändert sich halt jeden Tag und deswegen müssen wir uns jeden Tag verändern.
Aber wo triffst du denn den Kunden am häufigsten an gerade? Also welche Themenbereiche beschäftigen dich da gerade?
Ja, also ganz spannend ist natürlich Sprachassistenz. Ja, deswegen habe ich sie natürlich auch hier schon ins Gespräch eingeworfen. Ist eben, wenn man so will, the new kid on the block. Und das ist natürlich steckt also wirklich noch in der frühen Entwicklungsphase. Es gibt unglaublich viel zu lernen, um diese Sprachassistenz zu perfektionieren. Aber es ist für mich eine faszinierende Vision. Ich stehe voll hinter dem Gedanken, dass man mit Sprache komplexe Abläufe, komplexe Bedienungsabläufe vereinfachen kann. Ja, Sprache ist der natürlichste Weg der Interaktion. Ja, und wenn man es schafft, sozusagen über die natürliche Sprache Zugang zu, was weiß ich, meinem Backofen oder meinem Hochdruckreiniger oder meinem Auto oder zu Informationen, die vorliegt, zu Musik, zu Services schafft, dann sehe ich da eine ganz große Möglichkeit, Kunden und Menschen das Leben zu vereinfachen.
Erklär mal so ein bisschen, wie ihr aufgestellt seid. Also man sagt immer so, du bist jetzt irgendwie Deutschlandchef oder steht bei LinkedIn VP Germany. An wen berichtest du in so einer Organisation? Berichtet der deutsche Twitch-Chef zum Beispiel oder der deutsche Amazon Web Services, also AWS-Chef, auch an dich? Wie muss man sich das vorstellen?
Schau, das ist bei uns glücklicherweise alles von nachgeordneter Bedeutung. Ja, natürlich haben wir irgendwo ein Organigramm, und aber es spielt keine Rolle. Wir leben das Organigramm nicht. Ja, wir haben so eine Übereinkunft, dass dort, wo wir einen Kunden durch viele Dinge berühren, auch viele Menschen an einen Tisch kommen, ja, und das heißt, unabhängig von Hierarchie oder Zugehörigkeit im Organigramm, ja, wir versuchen immer das Team an den Tisch zu bringen, das sich 24/7 mit dieser Problemstellung auseinandersetzt oder ein Kompetenzfeld besetzt, das uns helfen kann, unsere Problemstellung zu lösen. Ja, heißt im Klartext, es gibt jemanden, der 24/7 über Web-Services nachdenkt. Also es gibt nicht nur einen, es gibt viele, ja, weil auch dort gibt es sehr unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es gibt ein Team, das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche über Fresh nachdenkt. Es gibt ein Team, das über Buch nachdenkt. Ja, also es gibt für alles ein spezialisiertes Team, um den Kunden aber so umfassend zu bedienen, wie es notwendig ist, reicht es nicht, durch eine Brille zu schauen, ja, sondern du musst meistens unterschiedliche Dinge zusammenbringen, ja, weil auch ein Buch zum Beispiel braucht entweder ein digitales Device oder eine physische Zustellung. Das heißt, du musst dann die Teams wieder zusammenbringen. Und das ist zum Beispiel eine der Hauptaufgaben von mir und meinem Team, diese Brücken zu schlagen, die richtigen Leute an einen Tisch zusammenzubringen, um eine Problemstellung für den Kunden möglichst optimal zu lösen.
Ich habe vor kurzem, also weil du auch gerade vom Kunden sprichst, ne, vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht mit dem Shopify-Chef. Und der hat gesagt, für ihn ist der Kunde vor allen Dingen die Händler. Ihr habt ja auch viel mit Händlern zu tun, aber das mein Gefühl ist, und das sagt ihr auch, der Kunde, der euch vorschwebt, ist am Ende der Endkunde. Also der, ne, du und ich zu Hause, die Hunderttausenden von Menschen, die bei euch kaufen, Millionen von Menschen, die kaufen. Das ist richtig, oder?
Nein, das ist falsch. Also und das kann man sogar öffentlich nachlesen, ja. Aber ich erkläre es mal ganz kurz. Natürlich haben wir angefangen mit dem Kunden, der bei uns kauft. Consumer, ja, oder Konsument, wie man auch immer nehmen. Es ist am Ende des Tages jemand, der auf unseren Marktplatz kommt und Geld ausgibt. Aber ganz schnell haben wir sozusagen die zweiten Kundengruppe hinzugefügt. Das sind eben die Händler, ja, die bei uns eine extrem wichtige Stellung einnehmen. Und die sind eben Kunden, die auf unserem Marktplatz etwas verkaufen wollen. Die haben ganz anderes Anforderungsprofil, ja, was ihre Tools, was ihre Möglichkeiten angeht. Die kommen mit einer ganz anderen Motivation auf unseren Marktplatz. Aber ganz wichtig ist, sie sind essentiell für diese Vision, eben alles anbieten zu können. Im abgelaufenen Quartal standen die Händler für knapp 2/3, ja 66% oder 65 aller verkauften Artikel auf unseren Marktplätzen weltweit kamen aus diesen Händlern. Ja, und damit ist es mit anderen, ja, es gibt noch weitere Kundengruppen, zum Beispiel die Kreativleistung erbringen, oder wir haben auch ein Business-Segment, da haben wir Business-Kunden, die wieder ein anderes Anforderungsprofil haben. Aber es gibt ganz viele Facetten von wichtigen Kundengruppen auf Amazon, um die wir uns dann auch speziell organisieren, um ihre jeweiligen Problemstellungen entsprechend kompetent zu lösen.
Und da gibt's auch keine Hierarchie, dass du sagst, irgendwie der Endkunde ist immer der wichtigste, weil man hat ja schon das Gefühl, wenn man so von draußen auf euch schaut und so ein bisschen liest und recherchiert, dass der Endkunde, der ist der König, und wenn jetzt so ein Händler, ne, wenn der jetzt irgendwie zu kämpfen hat, da hört man dann immer mit Fraud und all die Themen, da hat man das Gefühl, das ist für euch nicht so eine Priorität wie jetzt der Endkunde.
Nein, ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Mhm. Natürlich gibt es einen Konfliktfall, nämlich dann, wenn eine versprochene Leistung nicht so erbracht wurde, wie sie erbracht werden sollte. Und dann spielt es keine Rolle, ob der Händler Amazon heißt oder irgendein eigenständiges Unternehmen ist. Wir alle haben ein Serviceversprechen an einen Kunden abgegeben, und ich glaube, das würdest du auch nicht zulassen, ja, wenn das eben nicht so erbracht wird, wie du dir wie dir versprochen wurde. Dann musst du dich eben um die Konsequenzen kümmern, ja. Und die Konsequenzen sind ja im Handel ganz normal, ja. Also es gibt ja dann auch unterschiedliche Wege, in die wir gehen kann. Das heißt aber nicht, dass der eine wichtiger ist wie der andere. Das heißt, dass der eine dem anderen was versprochen hat, was er nicht eingehalten muss, und dafür eine Regelung gefunden werden muss.
Okay, aber nochmal anders gefragt, ich versuche ja ein bisschen dich jetzt hier herauszufordern, das muss ja auch Spaß machen, ne? Also ich sage jetzt mal, ein anderer Vorwurf oder was heißt Vorwurf, eine andere Thematik, mit der Händler zu kämpfen haben, ist, wenn es bei ihnen gut läuft, dass man dann häufig sieht, dass ihr solche Produkte auch selber verkauft. Ist das überhaupt nötig? Ich meine, da kriegt man, also ihr könntet doch eigentlich als reiner Marktplatz gefühlt ähnlich viel Geld verdienen, als wenn ihr die Produkte komplett selber auch noch herstellt. Aber das ist eure Philosophie, schon eure Strategie, oder?
Das nennt sich Wettbewerb. Ist, glaube ich, eine ganz gängige Strategie. Also ich sehe auch, wenn bei uns ein Produkt auf dem Marktplatz gut läuft, dass andere Händler die Tendenz haben, diese Produkte auch zu verkaufen. Das ist ganz normal, ja. Und ist, glaube ich, auch zum Vorteil vom Kunden, dass eben ein gesunder Wettbewerb insgesamt stattfindet. Ja, und der findet ja nicht nur auf dem Marktplatz Amazon statt, sondern der findet innerhalb Deutschlands auf den unterschiedlichen Facetten ab. Es ist aber auch ganz wichtig, dass man sich nochmal vor Augen führen sollte, dass die Händler, die irgendwann mal bei uns angefangen haben, nämlich mit 0% Anteil an den verkauften Artikeln, heute 66% aller verkauften Artikel auf dem Marktplatz Amazon weltweit ausmachen. Das ist ziemlich viel, wenn man sich das vor Augen führt. Also so ganz unerfolgreich scheinen die Händler dann doch nicht zu sein. Ich kann nur eins wiederholen. Also die tausende kleine und mittelständische Unternehmen, die bei uns auf dem Marktplatz tätig sind, sind essentiell. Ja, die sind essentiell für unseren Kunden, die sind essentiell für unsere Vision, die sind erfolgreich unterwegs, und wir tun alles dafür, denen auch weiterhin Services zu bauen und Verbesserungen an die Hand zu geben, damit sie ihr Geschäft noch besser betreiben können. Weil man vergisst ja gerne, dass das, was dir als Händler auf dem Marktplatz Amazon zugutekommt, ist zum Beispiel, dass wir, wenn ein neues iOS auf dem Apple iPhone rauskommt, dafür sorgen, dass sofort jeder auf diesem neuen iOS verkaufen kann, auf jeden neuen Device, ja. dass neue Zahlungsmethoden sofort verfügbar sind, dass wir unsere Versandlogistik öffnen, ja, damit jeder in der Lage ist, von 2-Stunden-Lieferung zu profitieren oder von nächsten Tag oder von Two-Man-Handling, also so Speditionslieferungen. Ja, also das alles kommt unseren Händlern ja zugute. Das alles ist ja sozusagen Basis für ihren Erfolg, dass sie sich nicht um die ganze Technologie kümmern muss oder Online-Marketing oder sonst was, sondern sie können sich tatsächlich auf ihre Stärken als Händler konzentrieren. Ich glaube, das ist auch das, was Händler bei uns schätzen.
Wie viel gibt es davon eigentlich so Größenordnung in Deutschland?
Also ich glaube, eine genaue Zahl haben wir nie, aber es sind Tausende. Ja, also
eher so 100.000 oder eher so 50.000? Oder?
Oh, lass mich bitte nicht lügen. Ich hab keine aktuelle Zahl am Hand und ich werfe nicht gern Zahlen in den Raum, die ich mir nicht selbst vor kurzem vor Auge gefühlt habe. Wir haben irgendwann mal weltweit gesagt, es sind mehr als 2 Millionen. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Danach haben wir die Zahlen nicht mehr aktualisiert. Das sind sie mit Sicherheit nicht weniger geworden. Aber eine ganz akkurate Zahl habe ich zurzeit nicht an der Hand.
Mhm. Sag mal ein bisschen was, weil die Händler ja auch irgendwie sich sozusagen positionieren müssen. Die müssen ja auch irgendwie durchdringen und dann den Endkunden erreichen. Eines der Themen, das ja bei euch scheinbar richtig gut läuft und was wir natürlich auch beobachten, ne, als OMR, ist das ganze Thema Amazon Media. Wie entwickelt sich das denn? Also wie ist denn dein Blick? Bist du da eng dran?
Eng dran, ja. Also ich sag mal, alles, was vor den Augen des Kunden erscheint, ja, ist von Relevanz für mich jetzt durch meine Brille gesehen. Mhm. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Teams, die sich um die unterschiedlichen Arten des Online-Marketing auf dem Marktplatz Amazon mit den Themen beschäftigen. An denen bin ich jetzt wiederum nicht so eng dran. Aber generell, natürlich, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir bieten ein sehr relevantes Umfeld, in dem man Produkte und Services anbieten kann, der auch wirklich Sinn macht für Werbepartner. Und insofern ist das ein sehr erfolgreiches und wichtiges Standbein.
Aber wenn man jetzt prognostiziert, und vielleicht ist es ja noch nicht mehr eine Prognose, sondern schon Realität, dass ihr so die zweitgrößte Media-Firma des Landes oder der Welt am Ende sein werdet, das ist nicht unwahrscheinlich, oder?
Du, spekulieren ist nicht meine Stärke. Also da bist du wahrscheinlich näher am Thema als ich. Und ich sag mal so, was bedeutet das schon? Ja, erster, zweiter, dritter zu sein. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sozusagen den Kunden, den man in dem Umfeld trifft, zufriedenstellt. Ja, alles andere ist dann sozusagen, wir nennen das Output. Ja, aber wir fokussieren uns generell in allem, was wir tun, nicht, ob wir damit erster, zweiter, dritter werden, sondern wir fokussieren uns auf den Kunden, weil ich sag mal, der sagt uns ja oder gibt uns vor, mit welchen Aufgabenstellungen wir uns beschäftigen müssen, um uns weiterzuentwickeln, um dann irgendeinen Output letztendlich zu erzielen.
Wobei das natürlich super Business ist. Ich meine, ihr habt, für euch ist das ja jetzt mit relativ wenig Kosten verbunden, vergleichsweise. Und man kann ja jetzt schon erwarten, dass ihr damit Milliarden Umsätze macht in Deutschland. Das ist ja, sagen wir mal, diese Art von Umsatz und Marge bekommt man jetzt ja nicht aus so vielen anderen Feldern raus.
Wie gesagt, ich mag nicht spekulieren. Mhm. Also insofern, glaube ich, kann ich dazu echt nicht mehr sagen. Mhm. Kann ich dir nicht weiterhelfen. Also, dass es ein erfolgreiches Geschäftsfeld ist, sieht man, glaube ich, an anderen Unternehmen genauso.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Also insofern könnte ich jetzt eine Liste von Unternehmen sagen, die bewiesen haben, dass das wichtig, wenn man es gut macht, wichtig ist. Und dass man damit sehr erfolgreich sein kann. Und ich denke, dass unsere Teams genauso daran arbeiten, Erfolg zu haben, indem sie sich auf ihren Kunden in dem Umfeld dort eben fokussieren.
Was waren eigentlich für dich in den letzten 20 Jahren, jetzt, die du bei Amazon bist, so die wichtigsten Meilensteine, wo du sagst, okay, das hat nochmal ganz krass alles verändert. So 2, 3 Momente oder auch mehr über die letzten 20 Jahre. Was war so da bei dir im Kopf sofort?
Also ich glaube, der erste Meilenstein ist eine tolle Frage, ja, weil wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, denkt man tatsächlich darüber nach, was wären denn jetzt so die Meilensteine, die du deinen Kindern erzählen würdest. Ich glaube, den einen habe ich schon erwähnt. Ich meine, sich zu entscheiden, Wettbewerb in seinem eigenen Laden zuzulassen, also tatsächlich Händler einzuladen in den Wettbewerb mit eigenen Produkten, das war A, nicht so offen. Offensichtlich, wie das heute erscheint. Ja, also ich kann mich an sehr kontroverse Diskussionen in-house erinnern, die auf dem Weg zu dieser Entscheidung stattgefunden haben. Aber letztendlich, sage ich mal, über allem stand ja die Vision, der Laden zu werden, in dem der Kunde findet, was er sucht. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ja, und wir haben natürlich relativ schnell festgestellt, dass wir, wenn wir das umsetzen wollen, dass das dass alles wirklich viel ist, ja, und dass das wirklich schwer in der eigenen Logistik, in eigenen Versandzentren, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, abzubilden. Und wir brauchen Hilfe. Ja, und wir brauchen auch heute immer noch Hilfe. Ja, und wir haben diese Unterstützung dann eben bei Händlern gesehen und versucht und versuchen immer noch ein Programm zu optimieren, mit dem Händler eben extrem erfolgreich sein können, damit diese Vision, ich sag mal, die wahrscheinlich nie komplett sein wird, was übrigens gut ist. Also ein kleiner Tipp, ja, wenn man sich eine Vision vor Augen hält, dann ist es immer gut, eine große zu haben und keine, die man am Montag schon erreicht hat. Dass wir sozusagen uns schrittweise dieser Vision nähern können. Ohne Händler wird es nicht gehen. Also das war ein absoluter Meilenstein. Mhm. Es gibt aber auch kleinere Meilensteine, ja, und ich will jetzt gar nicht so in die Technik einsteigen, aber ich sag mal, die Tatsache, dass wir, um digitales Lesen zu ermöglichen, gezwungen wurde, quasi, wenn du so willst, über ein Gerät nachzudenken, mit dem man das wirklich gut machen kann. Das war auch ein Meilenstein, ja, weil wenn du in-house oder auch extern, wenn du Analysten gefragt hast, soll jemand, der keine Ahnung hat, wie man Devices baut, in diesen Markt einsteigen, dann hätten wahrscheinlich 9 von 10 gesagt, hochriskant. Ja, wir hatten aber gar keine Wahl, ja, weil ich, wenn du dir das Kindle-Lesegerät vor Augen führst, dann ist es ja de facto ein Gerät, das nicht viel kann. Ja, also es ist schwarz-weiß, ja, du kannst damit umblättern, du kannst damit Bücher speichern. Das war es eigentlich schon quasi. Ja, es kann ein bisschen mehr Text-to-Speech und andere Sachen, aber im Prinzip ist ein Schwarz-Weiß-Gerät, das umblättert, weil es will ja ein Buch sein. Und es war nahezu unmöglich, die großen Elektronikkonzerne davon zu begeistern, ein Gerät zu bauen, das nichts kann, auf gut Deutsch, ja. De facto, in einer Zeit, wo alle sozusagen, wo noch mehr Pixel, noch mehr, noch stärkere Kamera, noch schneller Internet browsen, ja. Also da war ja ist ja immer noch so ein gewisses Rennen um Leistungsfähigkeit durch stärkere und durch mehr Funktionalität unter Beweis zu stellen bei den Herstellern von klassischen Elektronikgeräten. Und da kamen wir eben um die Ecke und haben gesagt, bau doch mal was nichts kann, ja, schwarz-weiß und umblättern. Dafür konnte sich niemand begeistern. Hat dann aber wiederum uns bekräftigt, dass es, ich weiß nicht, die Vision für Kindle, für Lesen, ja, also es geht ja nicht nur um Bücher, sondern beim Kunden geht es ja um Lesen, ja, und Buch ist ein Weg zu lesen, ja, und digital ist ein Weg wiederum innerhalb dieser Kategorie Buch, sich den Content von Autoren zu nähern. Mhm. Das hat uns dann wiederum bekräftigt, weil wir ein Stück näher kamen an diese Vision, jedes Buch in jeder Sprache, an jeder Stelle der Erde in 60 Sekunden, die steht so im Prinzip hinter unseren Bemühungen, die Vielfalt im Lesen möglichst allen Menschen, aber auch allen Autoren zugänglich zu machen. Jetzt habe ich lang geantwortet, sorry.
Noch.
Nehme einen Schluck Wasser, sorry.
Okay, aber gab's, also das heißt, du hast jetzt gesagt, irgendwie die Öffnung für Händler, dann Kindle-Einführung, noch ein weiterer Meilenstein, den du in Erinnerung hast?
Du, gerade sind wir wieder mit dem Meilenstein unterwegs. Ich denke, dass uns der Ausbau von eigenem letzter Meile Zustellung sozusagen uns auch neue Wege eröffnet. Ja, nicht weil unsere Zustellpartner nicht gut genug wären, ja, aber weil wir natürlich dort nochmal einen echten Neuhochdeutsch, sorry, Touchpoint, ja, also so ein, wir treffen auf unseren Kunden an der Stelle und können extrem viel lernen und dann extrem viel in eigene Innovationen stecken, um Zustellung anders zu machen. Ja, weil ich kann ja sozusagen nicht jeden Zustellpartner dazu zwingen, das zu machen, was ich will, ja, und mit mir zu experimentieren und vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen, um irgendetwas zu machen, was sehr experimentell klingt. Das kann ich nicht erwarten. Ja, deswegen, wenn ich das ermöglichen will, dann muss ich sozusagen Dinge selbst machen. Ja, sozusagen mich in eine Position bringen, wo ich mein, in Anführungsstrichen, eigenes Geld riskiere, beziehungsweise für ein Experiment zum Einsatz zu bringen. Und ich glaube, da kann zum Beispiel in der Zustellung sehr viel in Sachen Flexibilität in der Zustellung. Ja, also wann oder wie kann ich dem Kunden Zustellung ermöglichen, in welcher Form, ja, mit welcher Verpackung, muss da überhaupt eine Verpackung drum sein, mit welchem LKW, ja, wir haben gerade für Deutschland die größte Anzahl an elektronischen LKWs bestellt bei Daimler. Ich glaube, über 800 von den 1000 irgendetwas, die wir bestellt haben, werden in Deutschland auf die Straße gehen. Ja, das sind alles Entscheidungen, die ich als Betreiber besser treffen kann, als einen Partner davon zu überzeugen, dass es für ihn sinnvoll ist, diesen Schritt mit uns zu machen.
Glaubst du daran, Drohne mittelfristig?
Ist ja keine Glaubensfrage. Ja, also ich glaube an Technologie und ich glaube an Fortschritt. Und insofern glaube ich auch an automatisierte Zustellung. Und ob die durch die Luft, auf dem Boden oder in anderer Art und Weise erfolgen wird, der beschriebene Nutzungsfall, der uns sozusagen beflügelt hat, sich mit dem Thema Zustellung durch die Luft zu befassen, an den glaube ich schon, ja, also in dünn besiedelte Gebiete in hoher Geschwindigkeit zustellen zu können, ist einfach mit einer Einzelfahrt sehr unrentabel. Ja, dazu muss man kein Betriebswirt sein, um zu wissen, für einen Artikel, ich sage jetzt mal, ein Fahrradschlauch, ja, kaputt gegangen. Ich muss in einer Stunde brauche ich das Ding. Dann eine Expresszustellung zu machen für einen Artikel, der 6, 7, 8 Euro kostet oder von mir aus auch 10, das ist einfach wirtschaftlich unrentabel. Ja, und da kann so eine Drohne tatsächlich eine sehr rentable Alternative darstellen, die in höchster Geschwindigkeit hier in einen Ort in der Nähe von Versandzentrum XY in Brandenburg von mir aus oder auch hier in Bayern eine gute Alternative darstellen. Also ich glaube, das leuchtet schon ein.
Und das werden wir in den nächsten 2, 3 Jahren dann auch sehen.
Jetzt erforderst du wieder Zukunftsseherfähigkeiten von mir, die ich nicht habe. Ja, aber ich glaube, wir werden Fortschritt sehen. Ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob zu diesem Fortschritt in Deutschland dazugehören wird, dass Drohnen im ersten Zustellversuch sind. Du musst auch, ich glaube, das weißt du auch, das sind sehr komplizierte Zulassungsverfahren, ja, weil der Luftraum muss natürlich, oder ich sag mal, Bewegungen im Luftraum sind extrem sicherheitsrelevant, ja, und damit muss man auch extrem sorgfältig mit den Zulassungen und Prüfungen und Sicherheitsdingen, da könnte ich gar keine Prognose stellen, wie viele Schritte man da noch gehen muss, bis so etwas letztendlich möglich wäre in Deutschland. Ich weiß nur, dass es komplex ist.
Macht ihr denn jetzt irgendwie, oder werden wir sehen, dass ihr sagen wir, in den nächsten Monaten oder Jahren den Großteil eurer Logistik selber macht? Oder glaubst du, dass es nach wie vor auch immer Partner geben wird, die euch bei der Logistik helfen müssen?
Auch das ist ein bisschen spekulieren in die Zukunft. Ich kann im Moment nur aus der gegenwärtigen Situation sagen, dass wir ein vielfältiges Netzwerk an Zustellern haben. Es gibt ja auch nicht die eine Art der Zustellung, ja, sondern ich denke zum Beispiel an den Fahrradboten in der Innenstadt, ja, den wir nutzen, um bestimmte schnelle Zustellungen in der Innenstadt auch umweltfreundlich zu machen, ja. Und da gibt es natürlich Spezialisten. Mir fällt jetzt der Stadtbote zum Beispiel ein als einer der Partner, den wir nutzen. Und ich denke, solche Spezialisten sind für mich schwer aus dem Netzwerk wegzudenken. Mhm. Ja, aber wie sich das genau prozentual verteilen wird, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie die Servicebereitschaft von unseren Zustellpartnern sein wird. Ich sag mal, wenn die weiterhin so akkurat und präzise arbeiten, dann werden die natürlich immer ein wichtiger Bestandteil in unserem Netzwerk sein.
Ich war gerade so ein bisschen überrascht, dass du sagtest, ihr habt in Deutschland nur 20.000 Mitarbeiter. Ich meine, ihr werdet doch weltweit bald irgendwie über 1 Million Mitarbeiter, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ist das falsch?
Nee, 860.000, glaube ich, ist die letzte Zahl, die ich gespeichert habe. Über 20.000 ist auch die richtige Zahl für Deutschland. Ich muss gestehen, ich zähle die nicht jeden Tag. Ja. Und es kommen mit Sicherheit noch ein paar Saisonhilfen dabei. Ich weiß, dass wir im Bereich Versand und Logistik noch 10.000 Mitarbeiter in der Regel in den Saisonmonaten hinzufügen, die uns helfen, über die Spitzenmonate jetzt November, Dezember, Januar hinwegzukommen. Mhm. Aber das passt schon.
Okay, aber ich meine, Deutschland ist doch der wichtigste Auslandsmarkt für Amazon. Und da hätte ich jetzt gesagt, okay, dann hätte ich jetzt mehr Menschen erwartet. Man sagt 860.000 insgesamt und dann nur 20.000, 30.000 hier in dem möglicherweise wichtigsten Auslandsmarkt. Das erscheint mir so wenig.
Naja, also eins ist natürlich ein bisschen getrieben davon. Ich meine, bei allem Stolz und bei aller Bedeutung von Deutschland, das Land ist nicht größer wie Oregon, ja. Ich glaube, der Oregon mit 80 Millionen Menschen drin, das macht natürlich schon ist schon mal ein Treiber sozusagen, der mehr oder weniger Mitarbeiter notwendig macht. Ja, also ich sag mal, die wenn man über die Fläche denkt, über in die USA zum Beispiel abdeckt, um wie viel Standorte und Mitarbeiter man dort braucht, dann ist ein das schon mal bildlich klar. Es ist aber auch ein bisschen unserer Organisationsarbeitsweise geschuldet, weil ich sag mal, wir hier in Deutschland machen Entwicklung global, ja, und das passiert in jedem Land, in dem wir sozusagen Entwicklungen vorantreiben. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in jedem Land jedes Team ansiedeln, um von einem bestimmten Service oder von einem bestimmten Arbeitsschritt zu profitieren. Ja, also wir haben zum Beispiel hier am Standort Berlin haben wir ein Spezialistenteam für Machine Learning. Ich glaube, das sind mittlerweile gut über 1.000 Wissenschaftler, die Machine Learning Projekte vorantreiben, die dann in Indien, in Brasilien, in USA, überall zum Einsatz kommen. Ja, und so profitieren wir natürlich auch von der Arbeit von Teams. Bleiben wir bei dem Beispiel aus Indien, ja, die Entwicklung machen, die dann bei uns sozusagen wieder eingeführt werden. Also ich muss nicht in jedem Land jeden Schritt replizieren, damit der gleiche Service oder die gleiche Leistungsbereitschaft in einem Land vorhanden ist.
Erzähl mal ein bisschen von Jeff Bezos. Den kennst du ja wahrscheinlich ganz gut.
Definiere ganz gut. Ja.
Ihr trefft euch dann irgendwann mal schon.
Ja, wir kennen uns.
Wie war deine erste Begegnung mit ihm und wie ist so die Beziehung heute? Also habt ihr regelmäßigen Austausch in irgendeiner Form? Wahrscheinlich schon, oder?
Also ich fang mal mit der ersten Begegnung an und dann sage ich dir gerne etwas zum, wie wir generell darüber denken und auch vorgehen. Also die erste Begegnung weiß ich tatsächlich, weil das war eine, die heute einfach nicht mehr möglich ist, weil wir hatten im November 1999 die Produktgruppe Musik gelauncht. Das war sozusagen die zweite Produktgruppe, mit der wir uns dem deutschen Kunden vorgestellt haben. Und dazu hatten wir ein Apartmenthaus in Hamburg gemietet, Journalisten eingeladen für die Launchparty. Und es war tatsächlich eine Launchparty, wie du sie vom Startup erwartest. Das heißt, wir hatten alle ein Bier in der Hand, standen auf dem Balkon und haben mit Journalisten darüber geplaudert, ob online jetzt eine gute Idee ist und ob das die Welt braucht und warum das Internet so langsam ist. Und keine Computer und keiner in Deutschland einen Computer zu Hause hat und wie sich das entwickeln wird. Also das ist natürlich ein Moment, an den du dich erinnerst. Jeff kam extra eingeflogen für diesen Abend und B, wir wahrscheinlich nie wieder möglich sein wird, weil das die Zeit von Jeff einfach nicht mehr zulässt. Aber ganz generell, ich sag mal so, wir suchen dann Nähe, und das ist jetzt nicht nur zu Jeff oder so, im Managementkreis, im Kollegenkreis, wir suchen dann Nähe, wenn wir Nähe brauchen. Sprich, wenn wir ein Thema haben, bei dem es wichtig ist, dass eine bestimmte Person mit an den Tisch kommt, dann versuchen wir uns zusammenzuraufen. Ja. Aber ansonsten erzwingen wir keinen Kontakt. Ja. Also du musst nicht bei mir jede Woche zum eins sozusagen erscheinen. Komm doch einfach, wenn du Themen hast. Das ist so unsere generelle Denken. Und darüber hinaus gibt es dann ab und zu soziale Kontakte, die aber dann privater Natur sind.
Das heißt, ihr habt auch so privat durchaus eine Beziehung?
Das mag ich jetzt nicht kommentieren, weil es privat ist.
Okay. Aber gut, ihr kennt euch ja schon entsprechend 20 Jahre, da kann man ja, könnte es ja sein.
Darüber darfst du spekulieren, ja.
Okay. Aber wie oft habt ihr dann berufliche Touchpoints? Also ist das dann teilweise manchmal ein ganzes Jahr gar nicht, weil einfach du keine Themen hast, die du besprechen musst, oder ist es dann, oder kommt das seltener vor, dass ihr euch ein ganzes Jahr gar nicht sprecht?
So wie ich gesagt habe, dann, wenn es notwendig ist, ja, und das kann wirklich sein, dass wir uns über einen längeren Zeitraum über Geschäftsthemen nicht unterhalten müssen, weil sie eben von anderen abgedeckt werden und die und wir in der Lage sind, das so zu lösen, dass wir, glaube ich, eine gute Lösung haben. Und andere Themen würdest du dann dreimal die Woche besprechen. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so, wir haben so ein Bild, ja, das erzählen wir auch immer unseren Mitarbeitern von der One-Way-Door und der Two-Way-Door-Decision. Ja. Ich nehme das mal her, um so ein bisschen zu verdeutlichen, an welcher Stelle wir sozusagen Entscheidungsträger Upgrading oder Innovationsideengeber Upgrading machen. Ja, also diese Two-Way-Doors sind Entscheidungen, die kannst du treffen und am nächsten Tag widerrufen. Ganz vereinfacht gesprochen, ja. Also damit tust du deinem Kunden nicht weh, damit kannst du experimentieren. Und die sollte eigentlich jeder Mitarbeiter in der Lage sein zu treffen. Ja, das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit, unseren Mitarbeitern zu erklären, was ist eine Two-Way-Door, und nimm den Mut selbst in die Hand und triff diese Entscheidung, weil wir wissen, dass die Entscheidung auch zu einem Misserfolg führen kann, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Und je mehr wir über eine One-Way-Door sprechen, das heißt über etwas Neues, Komplexes, Innovatives, umso mehr Zeit müssen wir darauf verbringen, nachzudenken, ob wir auf dem richtigen Weg sind, wie das Experiment gestaltet wird, weil es, wenn es denn mal draußen gestartet ist, schwer zurückzuholen ist.
Was war so die letzte One-Way-Door, durch die du durch musstest?
Die letzte weiß ich gar nicht, aber eine der größten war mit Sicherheit Versandkostenfreiheit. Ja, also das ist eine wirtschaftlich sehr folgenschwere Entscheidung. Und wenn du deinem Kunden versprochen hast, du bezahlst zukünftig die Versandkosten auf die eine oder andere Weise, dann ist es sehr schwer, sich am nächsten Tag hinzustellen und zu sagen, ich habe es mir doch anders überlegt, das machen wir jetzt doch nicht mehr.
Aber du hast jeden Monat irgendwelche One-Way-Doors?
Ich würde nicht sagen jeden Monat, nee, nicht jeden Monat.
Okay, also eher so, also es kommen offensichtlich irgendwie welche, deswegen braucht man ja erfahrene Chefs, damit man das irgendwie entscheiden kann. Aber
genau. Wir haben ja ein leistungsstarkes Führungsteam und kompetente Teammitglieder, ja, und die in Anführungsstrichen haben ja eine Aufgabe, ja, nämlich die Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Und erst wenn die an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr in der Lage sind, diese Themen allein zu lösen und sozusagen noch mehr an Mitteln, an Ressourcen, an anderen Teamressourcen mit hineingezogen werden. Dort kommen wir dann langsam an einen Punkt, wo man sich sozusagen Richtung One-Way-Door bewegt.
Normalerweise ist es ja bei so amerikanischen Konzernen so, es gibt halt das C-Level, also das Board, und dann gibt es ja irgendwie so diese Riege der SVPs, also der Senior Vice Presidents, und dann gibt es die VPs. Wie viele SVPs und VPs gibt es eigentlich bei Amazon?
Keine Ahnung. Das ist definitiv ein Thema, mit dem habe ich mich noch nie befasst. Keine Ahnung.
Okay, aber jetzt, also es wird ja wahrscheinlich, SVPs ist ja schon relativ herausragend, da wird es ja nicht hunderte von geben.
Du, ganz ehrlich, ich habe echt keine Zeit, mich jetzt Kissen auf dem Org-Chart zu zählen. Mhm. Ich glaube, dafür werde ich auch nicht bezahlt. Mhm. Ich wüsste es nicht, ja. Also keine Ahnung.
Okay, aber das ist auch bei euch wirklich, wird gar nicht so gelebt, wer da jetzt irgendwelche Relevanz hat oder welche Titel hat, das ist irgendwie, da guckt man nicht so drauf.
Ich kann A nicht kommentieren, was in anderen US-Konzernen üblich ist, weil ich nie in anderen US-Konzernen gearbeitet habe. Ich kann dir nur eins sagen, wir richten unser Augenmerk nach außen, auf den Kunden und nicht nach innen. Nee, wüsste ich nicht.
Was ist denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt auf Amazon guckst und die Sache, die dir am meisten Sorgen macht, vielleicht sozusagen die größte Schwäche, die ihr noch habt?
Naja, wir sind schon groß geworden, ja, und große Unternehmen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, müssen ihre Agilität erhalten, ja, und trotzdem ihre Unternehmenskultur so transparent machen, dass jeder Mitarbeiter sozusagen sie versteht, sich damit auseinandersetzen kann, zur Verbesserung der Kultur beitragen kann. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, also ich meine, abgesehen, die größte Herausforderung ist, dem Kunden einen guten Dienst zu machen. Aber ich glaube, darüber habe ich jetzt schon lang genug gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist angekommen.
Ja, ist angekommen, denke ich mir. Ist aber wirklich die größte Herausforderung, ja. Also wie beim Bundesliga-Club ein Tor schießen, die größte Herausforderung ist oder keins kriegen. Die Größe macht es natürlich wir müssen immer mehr Aufwand betreiben, um sozusagen alle mit im Boot zu halten. Das mussten wir natürlich 1999 nicht. Ja, da bist du einmal ins Dachgeschoss, hast ein All-Hands gemacht und dann hattest du jeden Mitarbeiter erreicht und jeder konnte dann abends bei dir noch ins Büro laufen und vielleicht noch die eine oder andere Frage, die ihm nicht klar war, klären oder ein neues Thema anregen. Das wird natürlich, je größer du wirst und je verzweigter du wirst und je mehr Geschäftsfelder du auch aufbaust, immer etwas schwieriger. Und das macht uns keine Sorge, aber hält uns wach, dass wir daran arbeiten müssen. Der Jeff hat ja mal so scherzhaft gesagt, jedes große Unternehmen wird irgendwann scheitern. Ja, und wir werden dafür bezahlt, diesen Zeitpunkt möglichst lange hinauszuzögern. Ja, das ist jetzt eine sehr fatalistische Sicht. Ich bin sicher, er hat danach gelacht in seiner berühmten Art und Weise. Aber er hat natürlich recht. Ja, ich meine, die Größe kann fatale Folgen haben. Das zu wissen ist schon mal ein gutes Ding. Dagegen vorzugehen mit allem, was uns möglich ist, ist, glaube ich, noch besser.
Wenn man so von außen Leute fragt, dann sagen einige, ihr habt diese riesige Produktsuchmaschine und man findet bei euch auch alles, aber das ganze Thema Discovery, also so Inspiration, das wäre nicht so stark. Siehst du das auch so? Kannst du das nachvollziehen, dass das gesagt wird?
Also logisch kann ich das nachvollziehen, ja. Also große Auswahl ist Fluch und Segen. Und ich sag mal, wir werden wahrscheinlich nicht so schnell fertig werden, uns dieser Aufgabe zu stellen, dass wir unsere Findefunktionalität verbessern müssen. Jetzt ist es nicht ganz so katastrophal, wie das jetzt vielleicht in deinem Statement nicht negativ gemeint rüberkam, weil ich sag mal, ein gewisser Erfolg und einen gewissen Kundenzustrom sehen wir ja. Also komplettes Desaster kann es nicht sein. Aber ich finde es sehr wohl wichtig und auch richtig, dass der Kunde uns immer wieder hinweist, guck mal, an der Stelle funktioniert es nicht oder das hier hättet ihr besser machen können oder schau mal, so stelle ich mir das vor. Das wird hoffentlich nie aufhören, weil das sind eben die Aufträge, von denen ich gesprochen habe, dass wenn du deinem Kunden sorgfältig zuhörst, ja, dann kannst du an der Stelle richtig was Gutes tun, ja, weil du kannst ein Problem Stellung aufnehmen, du kannst eine Verbesserung einführen, du kannst sehen, du kannst den Kunden auch fragen, ist damit dein Problem gelöst oder findest du das jetzt besser, ja, und dann bist du für die Sekunde besser, weil morgen kommt vielleicht schon wieder ein anderer, weil sich, was weiß ich, die Screengröße auf den Handys verändert hat oder da jetzt noch mehr Pixel drauf, keine Ahnung, ja, oder es ein neues Verfahren gibt und der wird dir dann sagen, und jetzt musst du es wieder ändern, ja, weil es wieder besser werden muss.
Ich war so ein bisschen überrascht, gerade als wir über die Meilensteine gesprochen haben, dass du über Prime gar nicht so als Meilenstein so in der Form jetzt herausragend zumindest erwähnt hattest.
Danke, dass du mir das noch hinzufügst. wäre tatsächlich gehört in die Liste dieser Meilensteine. Ich habe wahllos gepickt, die mir gerade so in Sinn kamen. Aber du hast natürlich recht, Prime ist extrem wichtig, ja, weil es eben unseren Kunden, die viel mit uns interagieren, vieles noch einfacher gemacht hat. Unter einem Dach, sagen wir mal, ja, nämlich unter dem Namen Prime, weil wenn man sich Prime anschaut, das war ja mal, ich sag mal, in den Anfängen und ist es immer noch sozusagen dieses Programm, das Zustellung kostenfrei, schneller und einfacher, / verlässlicher gemacht hat. Das macht es ja heute immer noch in vielerlei Art und Weise, aber heute ist es natürlich auch Videocontent streamen, davon ein großer Anteil gratis, ja, Musik, Zugang zu einer großen Musiklibrary zu haben, Fotostorage, Kindle Reading, ja, also ganz viele Sachen, die der Kunde über Ablauf der Jahre, ja, ich glaube 2005 haben wir, glaube ich, sind wir mit Prime gestartet in Deutschland. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, kann auch 2004 gewesen sein. So in der Ecke, ja. Und über die 15 Jahre kamen eben Dinge dazu, wo der Kunde gesagt hat, ach, guck mal, wäre doch toll, wenn ich dafür nicht ein eigenes Abonnement mache, sondern wenn ihr das zusätzlich in dem Prime-Paket, das ich ja schon habe, noch mit abbilden könntet. Also insofern, danke, Prime ist ein extremer Meilenstein und wird auch ganz wichtig bleiben.
Ich habe vor kurzem in einem Vortrag behauptet, ihr hättet mehr Prime-Abonnenten oder Kunden in Deutschland, als die evangelische Kirche Mitglieder hat. Und das wären dann so, weiß ich nicht, 25 Millionen etwa. Habe ich da gelogen?
Ja, du darfst das behaupten. Ich kenne weder die Zahl der Mitglieder bei der evangelischen Kirche, noch haben wir jemals die Prime-Mitglieder in Deutschland verraten. Also insofern, ich weiß auch gar nicht, ob die evangelische Kirche die Mitglieder verraten hat. Verraten die das?
Die haben, genau, das kann man schon nachgucken.
Okay, dann die dürfen das. Wir haben nie drüber gesprochen. Deswegen haben wir gar keine aktuelle und gar keine Zahl, die wir öffentlich zur Verfügung stellen.
Also ihr seid ja...
Musst du weiter spekulieren.
Ihr seid ja... Aber ganz, ganz off ist es nicht. Du schüttelst nicht den Kopf in und denkst dir, was ist das denn für ein Typ? Der hat ja gar keine Ahnung.
Netter Versuch. Nächste Frage.
aber sag mal, warum seid ihr eigentlich generell mit diesen Zahlen so zurückhaltend? Also ich meine, das ist jetzt ja eine... Wenn das jetzt stimmen würde, wäre es ja eine Wahnsinnsleistung und auch irgendwie ein Relevanzgewinn und weiß nicht, wahrscheinlich für Anleger und alle irgendwie super erfreulich. Was ist sozusagen, warum gibt es diese Policy, damit so zurückhaltend zu sein?
Du, dass die Zahlen von Interesse werden, ja, kann ich ja vollkommen verstehen. Und dass du beispielsweise als Journalist oder als erfolgreicher Betreiber von diesem super spannenden Podcast aus Neugier danach fragst, ist mir vollkommen klar. Ja, aber ich sag mal, wir haben uns irgendwann geeinigt, dass wir einem bestimmten globalen Standard folgen, ja, der sich maßgeblich eigentlich dort daran orientiert, welche Zahlen wir dort bekannt geben, wo unsere Aktie eben börsennotiert ist und welche Richtlinien dort sind. Und wir entscheiden dann eben global, welche Zahlen wir dann dort hinzufügen und reden nicht wild und wahllos drüber. Ich sag mal, außer dass Zahlen immer sehr interessant sein können. Für den Moment sind sie natürlich auch in der Regel immer interpretationsbedürftig und ich sag mal, dem Kunden letztendlich bringt es nichts, so eine Zahl zu wissen. Also insofern, wir haben uns entschieden, eine bestimmte Linie zu halten. Die halten wir seit Anfang an und vielleicht reden wir irgendwann mal drüber.
Wie viel beschäftigst du dich oder wie viel schaust du nach China? Also aus verschiedensten Gründen, da gibt es ganz große E-Commerce-Firmen oder Plattformen, ähnlich wie ihr seid. Da gibt es ganz viele Händler, die auch nach Deutschland reinverkaufen. Welche Rolle spielt China für dich so als Business-Land?
Ja, das hast du schon ganz gut umschrieben. Ja, also es sind in zweierlei Hinsicht. Also erstens, wir, die deutsche Webseite, Amazon Marktplatz, verkaufen sehr erfolgreich in China Produkte, ja, haben dafür sogar eigene Services geschaffen, wo wir unseren Prime-Kunden in China eine extrem schnelle Zustellung aus Deutschland ermöglichen. Das ist für sehr viele Kunden, Endverbraucherkunden in China ein sehr wichtiger Service, weil ich sag mal, unsere Produkte aus Deutschland, also Markenprodukte jetzt von unseren Lebensmittelherstellern, denken wir mal an Babynahrung beispielsweise oder wenn wir schon bei Kindern sind, Kindersitze, ja, und die Sicherheit und die TÜV-Zertifizierung, also der chinesische Verbraucher schätzt das sehr, ja, und deswegen kaufen sehr viele chinesische Endverbraucher direkt bei Amazon.de ein. Und das ist für uns eine wichtige und wachsende Käuferschicht. Ja, und dann hast du natürlich das zweite wichtige Element in China genannt, dass es dort sehr viele Produzenten und Händler gibt, die ihre Waren international vertreiben. Und wir helfen diesen Händlern, das auf dem deutschen Marktplatz zu tun, indem wir ihnen zum Beispiel helfen bei schwierigen Themen oder komplexen Themen wie Umsatzsteuer, Registrierung oder bei Warenimport, Regularien und Ähnlichem.
Ich frage mal ganz vorsichtig, nimmst du wahr, dass viele deutsche Händler oder auch Verbraucher mit diesen chinesischen Produzenten und Lieferanten immer mal wieder Themen haben? Sag es mal so, ganz vorsichtig formuliert.
Also ich würde das gar nicht an einem bestimmten Land festmachen. Weil ich sag mal, generell ist es nicht einfach, zum Beispiel, wenn man in Europa die unterschiedlichen Umsatzsteuerrichtlinien sieht, da immer Schritt zu halten und den Regularien auch entsprechend zu folgen. Ich unterstelle aber der überwiegenden Mehrzahl aller Händler eine gute Absicht und deswegen stellen wir uns darum auf, diese Komplexität aus den Verfahren herauszunehmen, indem wir Services anbieten, wie man eben weiß, ab welchen Umsatz man beispielsweise in welchem Land umsatzsteuerpflichtig wird. Da gibt es also Freibeträge, die variieren ganz, ganz wild, wenn man in den unterschiedlichsten europäischen Ländern vertreibt. Und ich glaube, wir können dazu beitragen, dass zum Beispiel etwas, was häufiger in der Presse beschrieben wird, von dem ich gar nicht weiß, ob es existiert, ja, aber was aus dieser Komplexität von Umsatzsteuerregularien resultieren könnte, ja, wir sehen uns technisch in der Lage, dort eine Hilfestellung zu geben und unseren Händlern sozusagen dabei zu helfen, zumindest diese Hürde mal zu überkommen.
Wie ist denn dein Blick auf diese ganzen neu aufgekommenen Amazon-Agenturen? Also es ist ja dir auch wahrscheinlich nicht verborgen geblieben, davon gehe ich jetzt mal fest aus, dass ganz viele Unternehmer in Deutschland gesagt haben, weißt du was, ich gründe eine Agentur, die sich dezidiert nur um Amazon kümmert, die verschiedensten Händlern oder Markenartiklern bei Amazon hilft und da optimiert und macht und tut. Ist das aus deiner Sicht ein gutes Geschäftsfeld? Stört euch das? Wünscht ihr euch so da mehr davon? Wie ist dein Blick drauf?
Also ist, warum sollte mich das stören? Ja, also ich sag mal, Hilfestellung ist wichtig, gerade im Onlinehandel. Wir haben gerade eine eigene Initiative gegründet, die heißt Quick Start Online, ja, die im Prinzip nichts anderes ist als eine Hilfestellung, die wir den vielen Offline-Händlern, ich nenne es jetzt mal Offline-Händler, ja, geben wollen, die sich noch nicht mit der digitalen Materie beschäftigt haben, in der Regel ein Geschäft betreiben und bisher es für nicht notwendig erachten, vielleicht auch mal digital auszuprobieren, wie man ihre Produkte, ihre Services dem Kunden nahebringen kann. Die haben wir selbst gestartet. Ja. Wenn du willst, sind wir jetzt auch eine Gratis-Agentur, weil ich sag mal, zusammen mit dem HDE und Händler helfen Händlern. Ich weiß nicht, ob du die Initiative kennst, auch eine ganz wichtige, die sozusagen uns bei dieser Aufgabenstellung hilft, haben wir Quick Start Online gegründet. Und im Wesentlichen sind das gratis Online-Kurse, mit denen sich jeder sozusagen ein Grundwissen von rechtlichen Themen über Shopsysteme, Zahlungsmöglichkeiten, Preisgestaltung, ja, Customer Relation Management, alle möglichen Themen erstmal damit befassen kann, um Verständnis zu entwickeln, das ihm dann hoffentlich hilft, ganz schnell sein Geschäftsfeld zu erweitern. Ich glaube, wir haben gerade über die letzten Monate erlebt, dass das sehr nützlich sein kann, mehrere Standbeine zu haben, kann sehr, sehr, ich sag mal, wichtig sein für Erfolg und Überleben eines Geschäfts.
Kannst du verstehen, dass es gibt ja immer diese Beispiele und auch gerne in der Branchenpresse oder generell in der Presse erzählten Geschichten von bekannten Marken, die sagen ganz aktiv, nein, wir verkaufen nicht auf Amazon, das wollen wir nicht, das schließen wir aus, unsere Produkte soll es da bestenfalls gar nicht geben. Schüttelst du darüber den Kopf oder sagst du, ja, ich kann verstehen, dass aus Perspektive verschiedener Marken Amazon kein passender Partner ist?
Also ganz ehrlich, Unternehmen sind unabhängig, ja. Also um mal ganz pauschal zu reden, ja. Das heißt, ich muss auch damit leben, wenn die unabhängige Entscheidung treffen und wenn die Entscheidung ist, ich möchte nicht auf dem Marktplatz Amazon verkaufen, dann ist das für mich keine gute Lösung, ja, weil ich sag mal, meine Vision auf dem Marktplatz Deutschland ist wie überall. Wir wollen alles, unseren Kunden möglichst alles anbieten. Aber es ist schlichtweg eine, über die ich nicht nachdenken muss, weil ich sie zu respektieren habe. Ja, ich muss mir eher dann überlegen, was führt denn dazu, ja, und welche Schritte muss ich denn gehen und will ich die gehen und kann ich die gehen, um diese Marken letztendlich zu begeistern. Aber ich sag mal auch so, es macht generell immer wenig Sinn, sich über das 0,1% Gedanken zu machen. Es macht immer mehr Sinn, sich über die 99,9% Gedanken zu machen. Ja, weil ich sag mal, natürlich befassen wir uns mit den Einzelfällen und sind in Kontakt mit den Marken und im Austausch und mit vielen auch in konstruktiven Gesprächen, was wir denn tun könnten. Aber ich sag mal, die überwiegende Mehrzahl ist natürlich auf unserem Marktplatz vertreten. Mhm.
Okay, aber hast du schon mal auch denn jemanden besucht und persönlich mitgesprochen, versucht nochmal die Entscheidung zu drehen?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein sehr kompetentes Team, dessen Aufgabe es ist, diese Gespräche zu führen und die auch wirklich was verstehen dann eben von der Nee, okay. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Sag nochmal ein bisschen was über die chinesischen Digitalfirmen. Also ich meine, am Ende ist es ja Wettbewerb, wahrscheinlich für dich nicht so einfach, aber welche von denen findest du am spannendsten? Also es gibt ja nun Alibaba, es gibt da JD, es gibt verschiedenste andere im Handel auch. So würdest du sagen, da gibt es welche, die dich besonders interessieren?
Muss ungefähr 100% meiner Zeit mit dem spannendsten Online-Unternehmen bringen, das ich kenne. Das fängt zwar auch mit A an, hört aber mit Marzon auf. Will sagen, du, ich habe 100% meiner Aufmerksamkeit auf Amazon, weil das ist wirklich etwas, was ich dem Jeff versprochen habe, 100% meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit meinem Job zu widmen. Alles andere muss ich euch überlassen, die ihr durch die Welt reist und unterschiedliche Dinge vergleicht. Dann lese ich auch und höre auch ganz gerne, was ihr darüber sagt.
Und sag mal, Politik, bist du da verdrahtet im Austausch. Da gibt es ja nun auch mittlerweile aufgrund eurer Größe immer wieder Berührungspunkte. Wie muss man sich das vorstellen? Also hast du da regelmäßig Austausch mit zum Beispiel deutschen Politikern?
Also mein Amazon-Kunde ist erfordert die Mehrzahl dieser 100% Aufmerksamkeit. Aber natürlich gibt es auch Gespräche, die von Relevanz sind, ja, wo du Hand in Hand mit der Politik gehen musst. Ich habe gerade über die letzten 6 Monate gesprochen. Ja, da waren wir sehr häufig im Kontakt mit unterschiedlichen Bundesministerien auch, weil wir sozusagen mit Hilfsorganisationen oder mit Hilfsaktionen, die Bundesregierung sozusagen koordiniert hat, zum Beispiel der Verteilung von Produkten im Hygienebereich, wo wir uns gegenseitig sozusagen unterstützt haben, wo wir teilweise Logistik zur Verfügung gestellt haben. Dort bist du natürlich dann auch in Kontakt mit der Politik, ja, und ich halte das auch für richtig und für wichtig, aber ich sag mal, mein Hauptjob ist, in Kontakt mit dem deutschen Kunden zu sein.
Vor kurzem gab es ja so eine berühmte Anhörung da in den USA, wo da auch der Jeff Bezos irgendwie sozusagen gesprochen und befragt wurde. Guckst du dir sowas an?
Nee. Also ganz ehrlich, das bringt ihm ja nichts, wenn ich ihm zugucke. Und ich verstehe auch nicht genügend vom US-amerikanischen Kontext, wie gesagt. Also da halte ich mein Augenmerk auf andere Dinge.
Mhm. Zum Beispiel auch auf deine Fußballmannschaft. Und du bist ja privat auch sozusagen als Fußballtrainer noch engagiert.
Ja, da habe ich morgen wieder die Augen drauf. 11.30 Uhr Anpfiff.
Welche Mannschaft trainierst du da?
Auswärtsspiel, eine B-Jugend. In dem Ort, in dem ich lebe, ja, und bin natürlich froh, dass wir wieder auf dem Platz sind.
Ist es in der Pfalz oder in München oder wo
ist du? Im Großraum München, mhm. Ja. Wir haben ja 6 Monate nicht spielen dürfen, ja, und das vermisst du natürlich, ja. Und ich freue mich auch, wenn es morgen regnen wird. Und das mögen meine Jungs gar nicht so. Wird ein spannendes Spiel.
Das heißt, du machst das schon seit langem, also bist du schon immer Fußballtrainer nebenher gewesen?
Ich habe irgendwann mal in der D-Jugend angefangen, die klassische Situation, ja, Trainer hört auf und dann erkennst du natürlich, du kannst immer rumfragen, ja, wer macht's denn jetzt, oder du kannst auch einfach mal sagen, ich mach's jetzt, ja, und ich habe mich glücklicherweise, wir teilen uns das Amt sozusagen in Offense und Defense, wenn du so willst.
Okay.
Mit einem guten Freund und Bekannten hier haben wir uns zusammen entschlossen, wir machen das. Und seitdem machen wir das. Jetzt ein bisschen weniger, ja, weil ich sag mal, in der B-Jugend brauchst du schon auch einen, der noch ein bisschen mehr Sachverstand da reinbringt. Aber wir sind auch bei den Spielen dabei. Und,
aber das ist nicht, weil deine eigenen Kinder da spielen, sondern einfach, weil du Bock auf den Verein hast und weil du Bock auf so junge Leute hast.
Ja gut, der Auslöser war natürlich, weil der Sohn in der Mannschaft war.
Ah,
ja.
Okay.
Also das ist der Klassiker im Übrigen. Ja, wirst du ganz viele dem Trainerkaliber treffen, für die das der Auslöser war. Aber ganz egal, ich sag mal, die Arbeit mit der Mannschaft ist großartig, ja, und eine ganz tolle Erfahrung, ja, weil du natürlich auf ganz andere Art und Weise Ziele erreichen musst und kannst, als das im Business der Fall ist, ist eine sehr spannende Geschichte.
Okay. Aber beim großen Fußball bist du Kaiserslautern-Fan?
Ja, Mai, ich bin in der Stadt geboren, ja, und wenn du in der Stadt geboren bist, zu der Zeit, als ich geboren war, da war das natürlich eine Herzensangelegenheit, ja, ich meine, wer das Spiel gegen die Bayern 76 gesehen hat, der kommt da schwer von los, ja, und Kaiserslautern war sehr, sehr erfolgreich, kann man vielen Jungen heute gar nicht mehr vermitteln, dass die ein paar Mal Meister waren, ja, und ich sag mal, ein Herzensverein, den sollte man, glaube ich, nicht wechseln, also da bin ich schon sehr loyal. Natürlich ist das heute eine andere Geschichte.
Deine Kollegen haben mir gesagt, ich soll dich danach fragen, was 2 Pizza-Teams sind.
Das sind eins der Bilder, die wir intern benutzen, um greifbar zu machen. Wir suchen nach Symbolen, ja, wie dieser Day One der diese Geisteshaltung, diese Gründergeisteshaltung am ersten Tag sozusagen symbolisiert, diese One-Way, Two-Way-Door. Und das Two-Pizza-Team steht für eine Teamgröße, die wir für geeignet halten, um eine Innovation, um ein Experiment, um ein Thema, um einen Service voranzutreiben. Und das Symbol der Two-Pizza heißt so ungefähr 10 bis 12 Mann, weil wir sprechen da von amerikanischen Pizzen, nicht von deutschen Pizzen.
Okay.
Ja, von deutschen Pizzen wirst du ja kaum selbst satt. Unter Umständen, ja, um Gottes Willen. Jetzt nicht, dass mich alle Pizzerien anschreiben, von wegen, bei mir wirst du satt von einer. Gibt's schon auch. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dieser American-Style-Family-Pizza. Von der werden schon 10, 12 Mann satt. Und das heißt, so ein Two-Pizza-Team, das war zum Beispiel in den Anfangsstunden war Fresh, war ein Two-Pizza-Team oder Prime Now war ein Two-Pizza-Team oder Alexa war mal ein Two-Pizza-Team. Ja, und die kümmern sich dann eben 24-7 um einen bestimmten Gedanken, um einen bestimmten Service, den sie dann vorantreiben und entwickeln.
Wie oft bist du eigentlich in normalen Nicht-Corona-Jahren in den USA?
Da gibt's keine feste Antwort drauf, so oft wie es sein muss, aber meistens nicht öfter als 2-3 Mal.
Okay. Okay. Und sag mal zum Schluss wieder noch ein bisschen, Prime Day kommt bald wieder, ne?
Ja, Prime Day kommt bald wieder. In dem Jahr ist ja eine wichtige Aktion. Ja, das ist sozusagen unser Dankeschön-Tag an unsere Prime-Kunden. Und wir bedanken uns in der Regel, indem wir tolle Offers machen. In dem Jahr natürlich insbesondere wichtig, unsere Händler nochmal damit einzubeziehen, weil bei denen müssen wir uns natürlich auch bedanken. Die haben in den letzten 6 Monaten das Gleiche sozusagen vollbracht, was meine Kollegen in der Amazon Logistik vollbracht haben. Das heißt, die haben sich blitzschnell auf eine sehr neue, sehr unbekannte Situation eingestellt, die sehr drastische Einschränkungen mit sich brachte. Ja, wir kennen es alle. Ja, wir haben 2 Meter Abstand eingeführt, Hygiene. Es sind 150 Maßnahmen, die Amazon beispielsweise umsetzen musste, um Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, damit wir sozusagen weiter liefern können, damit unsere Kunden weiter zu Hause bleiben können. Das war ganz wichtig und das haben natürlich alle Händler auch durchlaufen und wir wissen, dass das eine Monsterleistung ist und wollen in dem Jahr auch dem Prime Day dazu nutzen, unseren Händlern sozusagen ein Dankeschön.
Wie sieht das dann aus? Was macht ihr denn da?
Wir nehmen 85 Millionen in die Hand weltweit, um sozusagen Einkaufen bei Partnern zu sponsern, indem wir sagen, für 10 Euro beim Partner, beim Händler, bei ausgewählten Händlern, die wir dann auch auf Storefronts präsentieren werden, wer dort einkauft, der bekommt 10 Euro zum Einkaufen am Prime Day zurück. Das heißt, wir wollen sozusagen den Händlern im Vorfeld zum Prime Day bei denen für Umsatz, für Rummel sorgen und gleichzeitig dann den Prime-Kunden ein kleines Dankeschön in die Hand drücken, mit dem der Prime Day dann noch mehr Spaß machen wird.
Und das Datum ist, darf man das schon sagen? Der Podcast kommt wir sprechen jetzt ja heute an einem Freitag, Mittwoch soll der Podcast erscheinen. Heute ist der 25. Darf man schon sagen, wann der Prime Day sein wird?
Der Prime Day wird am 14. Oktober sein.
Okay. Das heißt, da habt ihr dann schon richtig Action, die eure ganzen Fulfillment Center sind, jetzt wird da richtig aufgerüstet.
Da wird jetzt, ich sag mal, das ist ja, ich meine, das ist ja eine bekannte Übung sozusagen für unsere Kollegen im Versand und Logistik, aber auch im Einkauf, ja, und in allen Bereichen. Ich meine, solche Spitzentage erfordern natürlich auch Spitzenleistung, ja. Und wir nennen das immer so ein bisschen Champions League Finale. Und da freut sich jeder drauf, ja, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dann tatsächlich zu hören, dass wir einen guten Job gemacht haben oder das Kundenfeedback zu erhalten, dass das eine tolle Aktion war. Und bisher haben wir das sozusagen immer geschafft. Und dann werden wir in dem Jahr auch alles daran setzen, dass wir das am 13. und 14. Oktober wieder hinbekommen.
Was kaufst du eigentlich privat am häufigsten bei Amazon?
alles Mögliche. Also ich bin ganz, ganz normaler Konsument, der übrigens auch nicht nur bei Amazon kauft, sondern immer auch gerne darauf hinweist, dass ich glaube, in einem Kanal oder in einem Laden nur einkaufen, das macht kein Kunde auf dieser Welt. Das heißt, auch ich gehe gerne in den stationären Handel und genieße die Vorzüge des Einkaufens für bestimmte Sachen. Hier bei Amazon kaufe ich über alle Produktgruppen nahezu, ja, von viel Bücher bis viel Musik. Ich stream Video, ich nutze bestimmte Services, ich trage Schuhe, ich esse Cornflakes. Ja, also es gibt ganz viele Dinge, die ich mache. Also ganz normaler Mensch, der ganz normales Produktportfolio hat.
Und was ist denn der zweitgrößte Online-Shop, wo du dann sozusagen, wenn man seine Kaufhistorie anschaut, das Zalando, oder wo bist du am zweitgrößten? Was ist es dann?
Das verrate ich dir nicht.
Das ist ein bisschen Story of my life, ey, oder Story of this Podcast. Mir Fragen stellen, die du nicht beantworten willst.
Ja, das ist eine sehr private Frage. Musst du mir zugestehen, ja. Aber ich sag mal, ich kaufe auch in anderen Online-Stores. Und sogar sehr gerne, ja, und habe auch eigentlich kein Problem damit, ja, aber will jetzt hier keinen besonders hervorheben, weil es gibt ganz viele, die einen ganz tollen Job machen.
Ralf, alles klar. Du bist natürlich Profi und ich habe es versucht, viel rauszuholen. Ein bisschen was war, glaube ich, schon dabei. Ja? Man kann natürlich extrem viel auch lernen von euren Prinzipien. Ich habe als letztes habe ich noch stehen, Amazon Six-Pager, muss auch noch ganz kurz erklären, dann sind wir durch. Was ist der Amazon Six-Pager?
Der Amazon Six-Pager, ja, das ist ganz oft glücklicherweise auch ein Four-Pager, Two-Pager oder One-Pager. Wir sind generell ein schreibendes Unternehmen. Das heißt, bei uns werden Ideen in schriftlicher Form entwickelt und auch viele Mechanismen. Also zum Beispiel, wenn wir über bestimmte Prozesse reviewen oder dahinterherhalten, dann machen wir das in schriftlicher Form. Und die maximale Anzahl der Seiten ist 6. Deswegen, du darfst nie mehr schreiben, egal was du, wenn es ein 3-Jahres-Plan wäre, ja, darfst nie mehr als 6 Seiten schreiben. Du darfst aber auch über weniger schreiben als 6 Seiten. Das heißt, wenn der Six-Pager ein Two-Pager wird, freuen wir uns, da müssen wir wenig lesen. Aber bei uns läuft ein Meeting tatsächlich generell so ab. Du bringst das Dokument dann in ein Meeting rein. Dort wird das Dokument erst einmal gelesen, und zwar von allen, damit jeder sozusagen den gleichen Wissensstand hat zum Start einer Diskussion, und danach findet dann eben die Unterhaltung über den schriftlich dargestellten Sachverhalt, Idee oder was auch immer statt.
Da. Machst du dir eigentlich Sorgen, weil das fällt mir gerade so spontan ein, jemand, der sich das ja alles ausgedacht hat und alles pusht, ist ja Jeff Bezos. Also die Firma ist ja nun sehr stark von ihm geprägt. Macht man sich manchmal Sorgen, denkt sich, dass der eines Tages ja auch mal aufhören könnte oder vielleicht irgendwie nicht mehr, keine Lust mehr hat oder vielleicht nicht mehr in der Lage ist oder so?
Also der Jeff würde mir, glaube ich, zustimmen und dass glücklicherweise nicht alles nur vom Jeff empfunden ist, sondern er tatsächlich in der Lage war, über die Jahre ein kompetentes Team zu finden, das dann doch auch ganz, 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 ganz vieles möglich gemacht hat. Jeff ist ein Unternehmer durch und durch. Und unglaublich wichtig für das Unternehmen. Ja, also wenn man mit Unternehmern gearbeitet hat, die bringen einen ganz eigenen Spirit mit, ja, in der Art und Weise, wie sie über das Unternehmen nachdenken. Wer darüber mehr erfahren will, der kann gerne unsere Annual Shareholder Letters lesen, weil die schreibt der Jeff tatsächlich selbst, und zwar immer über ein Thema, das ihn beschäftigt. Also nicht irgendwie übers Wetter und Schwankungen im Ölpreis oder sonst was, sondern tatsächlich über ein Thema, das ihn beschäftigt. Und da kann man sehr viel über Jeff als Eigentümer der Firma erfahren. Aber ich sag mal, es gibt dann doch auch den einen oder anderen, der dann doch dazu beiträgt, dass Amazon sich so entwickelt hat.
Ja, du bist ja einer, offensichtlich. Hat. Du bist ja, also nach 21 Jahren darf man das ja wohl sagen. Also Glückwunsch in dem Sinne nochmal zu der Karriere. Das ist ja jetzt, war jetzt ja nicht unbedingt wahrscheinlich dir klar, als du angefangen hast, irgendwie zu arbeiten, dass nach irgendwie Einstieg beim Schuhhändler Reno und so, dass dann irgendwie jetzt auf einmal diese Rolle haben würdest. Das war dir ja nicht in die Wiege gelegt, ne? Das ist ja, kann man glaube ich sagen,
doch. Oder? Doch, das war genau so geplant, ja, und ich wusste auch schon, dass wir 2017 Alexa launchen. Nee, das war natürlich nicht so geplant, aber ich sag mal, was mir immer Spaß gemacht hat, war eben dieses Arbeiten mit den Eigentümern. Ja, das war bei der Reno und Franco Prosser als Unternehmer zu einer Kooperation mit Kaufhof. Das war bei Escada, der Wolfgang Ley. Ich glaube, zu sehen und zu lernen, wie Unternehmer Entscheidungen treffen und was sie hinzuziehen, hat mir sehr geholfen, glaube ich, selbst auch ein bisschen wie ein Unternehmer zu denken und meinen Beitrag zu leisten. Aber nochmal, das Gros der Arbeit machen die Teams und denen gebührt das Danke und denen gebührt der Ruhm und die Ehre. Da ist ein Einzelner doch nur eine Person im ganzen Werk.
Du hast das sehr verinnerlicht, diesen Amazon-Stil. Das merkt man, da ist dir schwer beizukommen, schwer was zu entlocken und du hast das, machst das exzellent. In dem Sinne, danke, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen zu erzählen und dich befragen zu lassen. Mhm. Und ich hoffe, vielleicht im nächsten Jahr oder demnächst mal können wir dich überreden, hier nach Hamburg zu kommen, aufs Festival, dir das mal anzuschauen, was wir hier so machen. Amazon ist da immer ein großes Thema.
Sehr gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und weiterhin alles Gute für die Online-Marketing-Rockstars.
Ja, okay. Alles klar. Ciao, ciao, Ralf. Tschüss, tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.